Und Herr Simjok und Herr Stiebi werden durch das Programm führen. Bitte schön.
Ja, dann auch meinerseits herzlich willkommen zur abschließenden Befassung mit EDRS 30 bzw. dem DRS 23. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund oder erstmal zur Einordnung. Es war ja so, dass in Ihrer letzten Sitzung die Anmerkungen, die aus Stellungnahmen und aus der Fachliteratur erhalten wurden, diskutiert wurden. Und da konnte man ja festhalten, dass die ersten Einschätzungen der Arbeitsgruppe und die ersten Einschätzungen von Ihnen halt weitestgehend im Gleichlauf waren. Und auf dieser Basis wurden ja dann Anpassungen am Standard vorgenommen, die wir dann im Umlaufverfahren auch kommentiert hatten. Und das war ja bis zum 8. September. Und deswegen gab es jetzt im Nachhinein noch eine weitere, das heißt nicht deswegen, aber im Nachhinein gab es noch eine weitere Arbeitsgruppensitzung am 17. September. Und nach dieser hatte ich Ihnen noch eine weitere Version des Standardentwurfs geschickt, in der dann halt nur noch die Änderungen nach dem Umlaufverfahren und auf Basis dieser Arbeitsgruppe enthalten sind. Und der Vorschlag wäre, dass wir dann halt auch nur noch durch diese Änderungsversion jetzt durchgehen. Sie werden festgestellt haben, dass es vieles davon eher redaktionelle Anpassungen sind, Vereinheitlichungen, Abkürzungen und Ähnliches. An zwei, drei Stellen werden wir aber trotzdem nochmal vorbeikommen. Und deswegen, um diese inhaltlich zu besprechen, und ich würde vorstellen, dass wir einfach von vorne nach hinten einfach mal durch den Standard blättern und dann schauen, wo wir uns wie lange aufhalten müssen. Deswegen blättere ich einfach mal durch die ersten Punkte, die in der Zusammenfassung auf Seite 6 zu sehen sind. Das sind, glaube ich, Streichungen, die einerseits angeregt wurden, andererseits sich inhaltlich, glaube ich, auch selbst erklären. So, das ist, glaube ich, der erste Punkt, der zu diskutieren wäre, auch aus der Zusammenfassung kommt, aber eigentlich die letzte Textziffer betrifft. Und da wären wir dann eigentlich auch schon beim ersten Wendungszeitpunkt. Ist die Frage, ob wir das jetzt an der Stelle besprechen wollen oder erst nachdem wir ganz durch den Standard durch sind, je nachdem, wie es Ihnen am liebsten ist. Könntest du aber sicherlich auch gleich.
Ich glaube, es macht Sinn, dass wir am Ende drüber sprechen. Vielleicht hier schon vorab, es war ein sehr, sehr deutliches Votum aus der AG, dass man den Unternehmen doch die entsprechende Zeit lassen sollte. Frühere Anwendung natürlich auch gerne empfohlen, vollumfänglich. Aber das ist ja ein etwas umfangreicheres Werk, wo sich die Unternehmen sicherlich unterschiedlich leicht oder schwer damit tun werden. Ich habe auch natürlich die Argumente hier aus diesem Kreis nochmal mit aufgenommen, aber da wurde diese Frage der praktischen Umsetzung doch deutlich überwiegend gesehen. Aber vielleicht diskutieren wir es dann ganz am Ende oder mittendrin, wenn wir vor der Begründung dazu kommen.
Ja, dann würde ich weiter durchblättern. Ich glaube, der nächste Punkt, Textziffer 3, ist auch selbsterklärend. Dann in den Definitionen zur Erstkonsolidierung, da sehen Sie, dass das Wort Aufrechnung und im Weiteren halt auch Aufzurechnendes und Ähnliches generell durch Verrechnung ersetzt wurde. Das zieht sich dann halt auch durch den ganzen Standard als Vereinheitlichung. Ansonsten weitere kleinere Änderungen. Ich glaube, der erste Punkt, an dem man dann inhaltlich vorbeikommt, ist dann Textziffer 14 und 15 im Zusammenspiel. Das ist inhaltlich das Thema an sich natürlich nichts Neues, jetzt auch nicht grundlegend verändert, sondern nur nochmal irgendwie die Inanspruchnahme des § 264 Absatz 3 HGB. Das hatten wir zuerst in Textziffer 15, das haben wir jetzt schon an die einleitende Stelle gezogen. Und auch sonst ist die Formulierung halt ein bisschen angepasst worden.
Also zu Textziffer 15 hätte ich nur eine Anregung. In der vierten Zeile wird gesagt, dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn das Mutterunternehmen bisher, also da habe ich nicht ganz verstanden, warum man den Begriff Mutterunternehmen wählt, weil es ja eigentlich auf Tochterunternehmen zielt und dann auch später nochmal der Begriff Tochter, also ich glaube, da würde man gar nichts. Ich meine, es ist auch inhaltlich so richtig, aber es zielt ja eigentlich mehr auf die Erstkonsolidierung von Tochterunternehmen. Deshalb hätte ich da eigentlich statt, wenn das Mutterunternehmen, das Tochterunternehmen. Es ist natürlich hier ein Mutterunternehmen, das zugleich Tochterunternehmen ist, so wie es hier gemeint ist. Also ich hatte nur gedacht, der Begriff Mutterunternehmen, der ist mir jedenfalls mal aufgefallen. Es ist aber inhaltlich richtig. Also mal, ist
es
nicht.
Ich glaube, es macht Sinn, weil es geht ja hier um das aufstellende Mutterunternehmen und das aufstellende Unternehmen, was in dem Kontext als Mutterunternehmen gesehen wird. Das ist natürlich eine Frage, ist richtig. Es ist aus anderer Sicht, aus anderer Perspektive ein Tochterunternehmen. Mhm. Und die Frage ist eben, wo läuft
Teilkonzern?
Wo läuft die Abweichung hin?
Mutterunternehmen?
Ja, ja, genau.
Ach so, okay. Ja, ich sehe. Hm?
Herr Ose, ich sehe, Sie haben ja schon fast 50% Ihrer Anmerkungen damit angebracht, ja. Oder täuscht das?
Die drei oberen, das sind auch die wichtigen.
Okay.
Das war doch gut.
Gut.
It's nice to have.
Alles klar. Gut, das heißt aber, wir belassen es bei der Formulierung. Ansonsten die nächsten Punkte sind auch wieder eher selbsterklärend. Ja, ich wäre jetzt auf Seite 19 bei der Textziffer 48. Da ist ja so, dass sich die Textziffer eigentlich auf ein Wahlrecht bezieht, allerdings noch so formuliert war, dass die Folgeformulierung nicht wirklich mehr an ein Wahlrecht geknüpft war, sondern da war es dann ein absoluter Fall und deswegen wurde das an der Stelle noch mal ein bisschen, wie soll man sagen, angepasst, um die beiden oder möglichen Ausgänge zu berücksichtigen.
Damit wir auch nicht übers Gesetz hinausgehen.
Glaube ich, ist eine weitere inhaltliche Ergänzung. Und dann Textziffer 60, die Organmitglieder darstellen. Textziffer 69, da ist so, dass man sich mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag näher an den Gesetzeswortlaut orientiert. Dann die Zwischenüberschrift vor Textziffer 91, halt auch nur getauscht in der Reihenfolge, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und ansonsten wären wir dann bei Textziffer 106, zu der ja halt auch im Umlaufverfahren eine Anmerkung von Herrn Keller kam, im Zusammenspiel mit der Textziffer 56, die sich allerdings auf die Erstkonsolidierung bezieht und hier dann die Regelung in Textziffer 106 sich auf die Folgekonsolidierung, um da halt noch irgendwie zusätzliche Klarheit zu schaffen, wurde dann hier aus dem Zugang der Ansatz der Pensionsverpflichtung im Zeitpunkt des Unternehmenserwerbs.
Ja. Also ich glaube, das ist der Punkt, der für mich vielleicht noch am leidenschaftlichsten ist. Also wenn ich ein Tochterunternehmen erwerbe und das Tochterunternehmen allzusagen hat, die zulässigerweise nicht passiviert wurden, dann muss man diese Pensionsverpflichtungen zweifelsfrei im Rahmen der Erstkonsolidierung passivieren. Wie man dann aber im Gefolge ein Passivierungswahlrecht für die Fortführung dieser Pensionsrückstellung begründet, das, muss ich sagen, fand ich schwer. Richtig ist zwar, dass natürlich diese Verpflichtung, sagen wir so zivilrechtlich, ihren Charakter nicht ändert, weil der Konzern selbst hat auch gar keine Pensionszusage erteilt. Aber gerade aus dem Umstand, dass ich die Verpflichtung im Rahmen der Erstkonsolidierung passivieren muss, wäre für mich klar gewesen, muss ich sie selbstverständlich auch fortführen. Denn wenn ich den Charakter als Allzusage wirklich anerkenne, ja, dann müsste ich auch sagen, gibt es auch ein Wahlrecht bei der Zugangsbilanzierung. Also anders gewendet, ich glaube, wenn man wirklich sagt, Zugang plus Fortschreibung einfrieren, also das muss ich sagen, ich würde das jetzt nicht mehr zwingend ändern wollen, aber das scheint mir ehrlich gesagt nicht konsistent. Denn dann würde ich sagen, wenn es im Rahmen der Folgebewertung unter Hinweis auf Artikel 28 ein Wahlrecht gibt, sie fortzuführen, dann verstehe ich nicht, warum es nicht bei der Zugangsbilanzierung auch ein Wahlrecht gibt. Also ich glaube, dass aus Konzernsicht die Verpflichtung einfach eine übernommene ist und auch fortgeführt werden muss. Also das wäre jetzt meine Sicht gewesen.
Also ich glaube, vom Ergebnis her wäre das sicherlich das eigentlich Wünschbare natürlich auch, weil da ist ja keine, ein Teil zu passivieren und dann den Rest dann wieder wegzulassen, passt natürlich nicht so richtig. Ich glaube aber, dass es so wie halt unser HGB aufgebaut ist und das Problem ist ja, dass EG-HGB mit Artikel 28 an dieser Stelle da aber keine andere Möglichkeit lässt, weil wir haben eben im Grunde genommen in 301 die Vorgabe, im Zeitpunkt der Erstkonsolidierung alle Vermögensgegenstände und Schulden anzusetzen, unabhängig von irgendeinem vorherigen Ansatz. Und deswegen müssen sie halt rein. Eine einzige Ausnahme, die wir da haben, ist für die Bewertung formuliert, was latente Steuern und Rückstellungen angeht. Für den Ansatz haben wir da eigentlich keine Ausnahme. Also das glaube ich, da letztendlich kaum ein anderes Ergebnis übrig bleibt, so unschön das ist. Aber ich sage nochmal, das Problem ist eigentlich der Artikel 28 EG-HGB, der eben ein Anachronismus ist.
Gut, ich meine, so kann man es dann begründen, dass man sagt, aber ich will mal so sagen, ich verstehe jetzt die Begründung, es ist meines Erachtens nicht ganz konsistent zu sagen, ich muss alles passivieren, und es ist aber aus Sicht nur der Tochter eine allzu sage, aus Konzernsicht ist es eigentlich sozusagen eine angeschaffte Verpflichtung, aber gut, ich sehe
jetzt den Punkt. Darf ich mal kurz unterbrechen, gibt es denn überhaupt in der Praxis realistische Fälle, dass noch Altzusagen nachträgt? Weil der EGHGB hat ja zwei Paragraphen, der eine sind die Altzusagen und das andere sind die mittelbaren Zusagen, und die Frage ist, ob bei Altzusagen überhaupt jetzt nachträglich noch was dazukommen kann, ob es solche Fälle überhaupt gibt oder ob wir das nicht eher ein akademisches Problem ist, über das wir uns gerade unterhalten.
Also Altzusagen sicherlich, würde ich sagen, da glaube ich auch nicht, dass es da noch wesentliche gibt. Aber ich meine, das würde natürlich auch für die Mittelbaren gelten.
Ja, klar.
Ja. Oder mittelbar, ja.
Mittelbar ist natürlich schon Thema.
Ja, klar. Ja. Gut, also das wollte ich nur nochmal angesprochen. Also ich persönlich würde sagen, das sehe ich anders. Aber wie gesagt, ich bin einverstanden, wenn das so bleibt.
Gibt es dann noch eine Angabepflicht dazu vorgesehen irgendwo? Also weil ich meine, der Punkt ist ja der, wir würden ja sagen, durch die Erstkonsolidierung wird man den Stand, jetzt können wir mal von der Mittelbahn sogar aus, irgendwo bilanzieren. Mhm. Ja. Die Veränderung im Sinne des Wahlrechts bilden wir dann nicht ab. Ja. Müssen wir dann irgendwo die Deckungslücke, die wir sonst im Einzelabschluss ja angeben, an sich, müssen wir aber die noch verkürzt dann abbilden, ne?
Ja klar, also die Deckungslücke, die sich dann wieder aufbaut natürlich, die muss ich dann wieder nach den allgemeinen Vorschriften, also das sagt ja auch Artikel 28, dann natürlich auch im Konzernabschluss angeben, das ist klar.
Dem Wert, den ich...
Genau. Dann baut sich ja quasi eine neue, Deckungslücke baut sich dann ja auf aus Konzernsicht, die muss ich natürlich angeben, klar.
Da muss ich wahrscheinlich von dem Wert, den ich im Jahresabschluss angebe, einfach den Betrag, den ich im Rahmen der Zugangsbewertung bilanziert habe, abziehen.
Genau.
Also ich habe dann zwei Unterschiedsbeträge, einen im Jahresabschluss und einen im Konzernabschluss.
Aber sagen wir mal, die Angabepflicht sehen wir dann aus den allgemeinen Vorschriften. Mhm. Okay.
Dann würde ich als Votum mitnehmen, dass die Formulierung so bleibt.
Ja.
Mhm. Eine nächste Klarstellung wäre dann Textziffer 127. Ich glaube, inhaltlich ist da keine große Änderung dabei. Wie gesagt, es soll nur noch mal besser zum Ausdruck kommen, dass der erste Punkt, der immer zu betrachten sind, mögliche Anzeichen für eine dauerhafte Wertminderung sind. Und dann ist halt nochmal die große Frage, ist, ob diese halt widerlegt werden können oder ob sie nicht widerlegt werden können. Und das sollte an dieser Stelle dann halt auch nochmal dann für die folgenden Textziffern hier an der Stelle schon verankert werden, dass die, wenn die Anhaltspunkte nicht widerlegt werden können, dass das der maßgebliche Fall ist.
Ja, und dass die Liste der genannten Anhaltspunkte nicht abschließend ist, das war, glaube ich, auch noch
wichtig. Auf was bezieht sich denn das widerlegt? Denn Sie haben es jetzt im Plural geschrieben, das heißt, im Moment wären es ja die Anzeichen, und wenn die Anzeichen da sind, das Anzeichen kann meines Erachtens nicht widerlegt werden, sondern es muss ja, wenn dann die Wertminderung widerlegt werden, oder? Und dann müsste es kann heißen. Also für mich wären es, die Anzeichen treten ein und dann wird geprüft, liegt aufgrund der Anzeichen eine Wertminderung vor. Und die ist im Singular formuliert, also müsste es kann heißen, oder? Nicht können. Oder lese ich das falsch?
Ja, im Prinzip ist es so, die Widerlegung bezieht sich eigentlich auf die Folge des Anzeichen. Das Anzeichen, signalisiert eine Voraussicht dauerhafter Wertminderung.
Genau.
Ja, ja.
Und dann prüft man die Wertminderung und sagt, nee, die liegt nicht vor, die kann widerlegt werden.
Aber die Frage ist, ob man das eben tun kann, ohne zu rechnen. Also inhaltlich sind wir beieinander.
Okay.
Und das ist der springende
Punkt.
Okay, das heißt, ob man zwingend in die Berechnungssystematik hineingeht.
Das heißt, eigentlich soll die Textziffer aussagen, dass trotz des Vorliegens eines Anzeichens gegebenenfalls gar nicht gerechnet werden muss. Okay, das hätte ich jetzt nicht raus.
Nein, es sind ja einige dieser Anzeichen relativ weich formuliert.
Also genau.
Technische Veränderung. Ja. Jetzt müssen Sie ja nicht wegen jeder technischen Veränderung anfangen zu rechnen. Ja, sondern wenn da relativ klar ist, aus der Unternehmensplanung, wie auch immer, okay, dass da also wirklich keine Wertminderung avisiert ist. Also das ist erstmal der Hintergrund. Jetzt die Frage, wie setzen wir das in der Formulierung um? Ne?
Ja. Okay, hätte ich jetzt nicht so rausgelesen. Mhm. Denn das wäre meine nächste Frage gewesen, weil es ja beim letzten Mal geheißen hat, über die Formulierung soll eigentlich das Rechnen in dem Fall ausgeschlossen werden. Aber okay, dann habe ich es verstanden.
Also ich habe noch eine Anmerkung, allerdings nur redaktionell. Also ich hätte da vorgeschlagen, dass man schreibt, sofern ein oder mehrere Punkt genannten Anhaltspunkte oder andere objektive Hinweise. Also das hätte ich schöner gefunden als ein anderes Anzeichen. Mhm. Oder andere objektive Hinweise. Aber da bin ich leidenschaftslos. Es war lediglich
hindern oder nicht ändern.
Habe ich also kein Problem mit.
Ja.
Bernd? Ja, gut. Das ist jetzt objektive Hinweise. Jetzt kommt aber noch die Frage von Herrn Fink mit dieser nicht widerlegt werden können, diese nicht widerlegt werden können. Können wir aber auch so lassen, glaube ich. Ne?
Ganz verständlich ist es nicht.
Ja, alles klar. Also sprachlich haben Sie recht, Herr Fink, aber das wird sehr sperrig, wenn man dann nicht widerlegt werden kann, dass eine außerplanmäßige Abschreibung vorliegt und so weiter. Ne?
Gut, dann Texte für 179 noch eine, Entschuldigung, 129, noch einen Einschub zur Klarheit. Texte für 139, da ist so, dass die alte Formulierung rein vom zeitlichen Ablauf ein bisschen verschoben war. Und deswegen dient die neue Formulierung dazu, das auch praktisch in den richtigen zeitlichen Kontext zu setzen.
Darf ich noch eine Frage stellen, Zimjörg? Wir haben in der AG einen Punkt diskutiert jetzt für dieses ganze Thema Ermittlung des außerplanmäßigen Abschreibungsbedarfs. Inwieweit hier die Stetigkeit gesehen wird, erforderlich ist, respektive explizit in den Standard hineingeschrieben werden sollte. Es hat Vor- und Nachteile, hier über Stetigkeit zu diskutieren, weil es natürlich auch einen gewissen Spielraum in der Berechnungssystematik gibt. Also einfach das Beispiel, dass ich bei der einen mal mit und einmal ohne Stillreserven und Lasten rede, führt dann unter Umständen zu ganz interessanten Ergebnissen. In der AG war das Votum, dass die Stetigkeit hier gesehen wird, dass sie sich aber aus den allgemeinen Grundsätzen ergibt. Ja? Okay.
Dann wäre der nächste Punkt meines Erachtens nach Texte für 142. Da ist eine zusätzliche Ursache zur Entstehung eines passiven Unterschiedsbetrags mit Fremdkapitalcharakter ergänzt worden, die wir ja vorher im Standard auch schon thematisiert haben, sodass es dann halt auch an der Stelle konsistent ist.
Darf ich mal fragen, wie ist das zu verstehen? Wenn man sagt, für Bewertung von Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitpunkt, dann vorne sieht, dass die Bonität berücksichtigt werden soll, führt es dann dazu, dass die Verbindlichkeit mit einem niedrigeren Betrag bemessen wird? Oder ich sehe es noch nicht, wie sich das auswirkt auf die Entstehung eines passiven Unterschiedsbetrages.
Abzinsungsthema, ne? Beizulegende Zeitwert ist ja diskutiert.
Okay. Also das, dann habe ich eben einen niedrigeren Betrag als den Rückzahlungsbetrag. Okay, ja, dann passt. Ja, okay.
Dann wäre ich bei Text für 161. Da wäre jetzt noch die Ergänzung, dass es zu dieser hier niedergeschriebenen Variante mittlerweile noch eine aktuellere Version gibt. Ja, ich weiß nicht, Herr Kirsch, wollen Sie was dazu sagen? Oder?
Ja, also die haben wir, glaube ich, dreimal verschlimmbessert. Genau, ne? Also das, was wir im Moment miteinander vergleichen, passt nicht so richtig zueinander. Also wenn wir eine Kaufpreisanpassung haben, dann werden natürlich die Buchwerte erhöht und die Erfolgswirkungen adjustiert. Das heißt, bei Vermögensgegenständen beispielsweise schreibe ich den Vermögensgegenstand hoch, muss mich aber auch retrospektiv fragen, was ist denn da an Erfolgswirkung gewesen, also dass ich dann quasi die Abschreibung
erzielt. Die zusätzliche Abschreibung.
Genau. Und das, was da im Moment steht, ist eine Differenz zwischen der Kaufpreisanpassung und den fortgeführten Werten. Das soll erfolgswirksam sein. Das passt aber nicht so richtig, weil es eben nicht auf die Erfolgswirkung abstellt. Also der Vorschlag wäre hier, die Worte retrospektiv ermittelten zu streichen. Also es geht um die fortgeführten Werte des Geschäfts- oder Firmenwertes. Und zwar ist das quasi die fortgeführten Werte mit und ohne Kaufpreisanpassung.
Also nochmal, das würde, was würde sich jetzt ändern?
Die beiden Worte retrospektiv ermittelten.
Im zweiten Satz. Ja. Retrospektiv ermittelten vor Geschäfts- oder Firmenwert bzw. passiven Unterschiedsbetrag. Ja.
Dann könnte man vor oder anderen Vermögensgegenständen auch noch gegebenenfalls davor schreiben, das ist aber Kosmetik. Wenn man möchte, könnte man diesen hässlichen Klammerausdruck sparen, weil das ergibt sich aus der Textziffer davor. Und wenn man es ganz deutlich machen möchte, könnte man hinter die Klammer schreiben Vor- und nach Kaufpreisanpassung, dann hat man es wirklich deutlich. Also ich lese es mal dann insgesamt. Also wir haben in der Textziffer davor die Vorgabe, dass diese Kaufpreisanpassung eigentlich nur in Ausnahmefällen Vermögensgegenständen und Schulden zugeordnet wird. Ansonsten dem Geschäfts- oder Firmenwert. So, und jetzt geht es hier in der 161 los, retrospektiv und der zweite Satz. Lesen jetzt mal in der ausführlicheren Version. Die Differenz zwischen der Kaufpreisanpassung und den fortgeführten Werten des Geschäfts- oder Firmenwertes bzw. des passiven Unterschiedsbetrages und gegebenenfalls anderer Vermögensgegenstände und Schulden vor und nach Kaufpreisanpassung ist erfolgswirksam zu erfassen. Na, dann haben wir es aber eigentlich richtig deutlich. Weil vorher hatten wir das Vor- und Nach Kaufpreisanpassung in den fortgeführten Werten versteckt. Das sind eben diese beiden Werte, die man miteinander vergleicht. Und dann haben wir es eigentlich ausführlich
deutlich. Genau.
Ja, gut. Vielen Dank.
Ich glaube, der nächste Punkt ist dann Textziffern 204 und 205.
Moment, ich habe noch mal eine Frage zu 167, 168.
Ja.
Und zwar, ich fange mal an mit der 168. Die sagt, mindert sich die Beteiligungsquote des Mutterunternehmens. Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt, für die bilanzielle Behandlung sind in diesem Fall die Grundsätze der Bilanzierung von Abstockungen zu beachten. Das kann ich nachvollziehen. In 167 sagt man, erhöht sich die Beteiligungsquote des Mutterunternehmens. Das heißt, da habe ich schon eine Mehrheitsbeteiligung. Infolge einer Kapitalmaßnahme des Tochterunternehmens, so ist der Unterschiedsbetrag, Punkt, 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 wie bei einem Hinzuerwerb zu behandeln. Ach so, ein Hinzuerwerb ist das jetzt, ach so, das ist dann wie eine Aufstockung. Ich hab gedacht, weil ich Hinzuerwerb gelesen habe, dass man jetzt gerade das Gegenteil sagt, nämlich, sehen Sie, im Prinzip ist es aber auch nicht, ich würde es anders formulieren, weil Erwerb ist es ja gerade nicht. Wir sagen jetzt gerade, es ist kein Erwerbsvorgang, sondern ein Kapitalvorgang. Also dann würde ich schreiben, wie bei einer Aufstockung zu behandeln. Weil hier ist nochmal der Begriff des Erwerbs drin und wir sagen ja, es ist im Grunde genommen, obwohl, wir sagen ja, es ist ein Wahlrecht.
Ja, genau.
Wir sagen ja, ein Wahlrecht. Ja. Wie bei einem Hinzuerwerb. Gut, ich glaube, über den Verweis mit 171, glaube ich, ist es klar. Ist es klar. Ja. So, dann habe ich aber auch nochmal, ich glaube, Sie waren schon bei 182, nochmal eine Frage zu 171, und zwar letzter Satz. Da steht, die gewählte Methode im Konzernabschluss ist einheitlich für alle Auf- und Abstockungsfälle sowie zeitlich stetig anzuwenden. Also ich glaube, die Streichung und sachlich, das halte ich für richtig. Ich habe mich jetzt nur nochmal gefragt, was gemeint ist. Sagt man, ich muss sowohl in die eine wie in die andere Richtung und bei allen Tochterunternehmen einheitlich? Oder sagt man, ich muss bei allen Aufstockungen, angenommen eine Methode festlegen, bei allen Abstockungen durchweg? Also ich habe mich einfach gefragt, ob man ob gemeint ist für alle Auf- und für alle Abstockungsfälle. Oder ob für alle Auf- und Abstockungsfälle sozusagen, ich muss sagen, es ist mir nicht klar gewesen, was es eben nochmal bedeuten soll.
Nein, ich würde so sagen, wenn Sie in einem Jahr zwei Fälle haben, dann müssen Sie die gleich behandeln.
Ja, ich habe in einem Jahr eine Aufstockung und zugleich eine Abstockung.
Also meine Interpretation.
Okay, da würde ich jetzt sagen, kann ich entscheiden. Also alle Aufstockungen gleich, alle Abstockungen gleich.
Aber Entschuldigung, Herr Kollege, also das halte ich für hochgradig bedenklich. Weil nochmal, mein Punkt seinerseits ist ja vor allem gewesen, wenn ich bei der Aufstockung einen Kapitalvorgang mache, dann tue ich künftiges Wertminderungspotenzial an der GNV vorbei verrechnen. Wenn ich, sagen wir mal, abstocke und mache das, sagen wir mal, regelmäßig vielleicht mit Gewinn, dann zeige ich vielleicht Gewinn. Also ich habe für mich immer gesagt, wenn ich mich in einer Methode bewege, dann please be consistent. Also entweder ich mache das als Kapital oder als, aber für mich ist es jetzt eben nicht so ist es gemeint.
Ja. Also so würde ich es auch sehen. Also wir haben uns ja hier in diesem Kreis aus guten Gründen nicht darauf festgelegt, ob es als Erwerbsvorgang oder als Kapitalvorgang zu interpretieren ist. Und deswegen ist es wahrlich geblieben. Aber ich denke, es macht Sinn, dass man in einem Abschluss eine dieser Perspektiven
eine Methode
zementiert.
Okay. Sind meine Punkte fertig? Nee, einen habe ich noch, aber...
Den haben sie aber woanders notiert.
Ja, der bleibt auch.
Ja, mal schauen.
Kriegt der blöde Dedikationsexemplar.
Gut, dann würde ich nochmal die Texte von 204 und 205 aufrufen. Da werden Sie festgestellt haben...
Entschuldigung. Also den Punkt, das ist ja der Punkt, den Sie auch meinen. Also Texte von 185. Das ist ja das Thema Übergangskonsolidierung von Equity oder Quote zu Vollkonsolidierung. Also ich habe jetzt verstanden, dass die Arbeitsgruppe und auch der Ausschuss der Auffassung sind, dass man anteilig eine Zwischenergebniseliminierung machen muss. Ich will hier lediglich nochmal sagen, also das halte ich für falsch. Aber ich sehe, dass es jedenfalls überwiegende Auffassung ist, deshalb, ich kann das mittragen, aber ich will nur sagen, den Punkt halte ich persönlich für falsch. Nö, ich will es nur gesagt haben, dass niemand überrascht ist.
Wenn dann ja auch was dazu kommt. Wir haben es zur Kenntnis genommen. 85. Also als nächstes. Gut. Dann nochmal der Versuch, Text für 204. Sie werden bemerken, dass der erste Satz aus Text für 205 an die 204 gewandert ist. Das soll eigentlich dazu dienen, um die beiden Sachverhalte, die hier genannt werden, die erste Version und dann die Alternativversion auch in den Textziffern voneinander zu trennen. Und dementsprechend ist dann auch die Formulierung der Textziffer 205 halt noch ein bisschen angepasst worden.
Ist auch im Kontext 209, ne, wo jetzt beide Alternativen eigentlich drin geblieben sind. Ne?
Genau, Text für 209, was ja in der alten Version so, dass zwei Formulierungen vorgeschlagen wurden, die da noch mehr oder weniger nicht gleichberechtigt, aber als Entweder-Oder zur Diskussion standen. Und die Diskussion der AG hat ergeben, dass der erste Teil der Texte für 209 eigentlich die Ermittlungen von oben nach unten bedeutet und der zweite Teil dann als, ich sag's mal, Vereinfachung oder als Alternative halt auch von unten nach oben eine Ermittlung möglich wäre.
Und beide durchaus als zulässig angesehen werden.
So, dann wäre ich bei den Anhangangaben. Ich glaube, bei 212b und bei 212h ist noch eine kleine zusätzliche Klarstellung enthalten. Ansonsten die Anhangangabe 212j ist gestrichen worden, weil wir das Thema Rückbeteiligung ja im Wesentlichen halt auch aus diesem Standard ausgelagert hatten. Und dann sind wir bei der erstmaligen Anwendung. Bei dem Einschub unter Beachtung von Artikel 75 Absatz 1 und 4 EGHGB, da insbesondere der Absatz 4 ja auch Spezialregelungen zur typisierten Abschreibungsdauer von 10 Jahren bereithält, ist dieser Einschub hier noch ergänzt worden.
Und dann sind wir halt, wie gesagt, bei der eingangs schon erwähnten Fragestellung, ob Geschäftsjahre nach dem 31.12.2015 oder nach dem 31.12.2016 als Erstanwendungszeitpunkt gewählt werden sollen. Wie gesagt, die AG hat sich für 2016 ausgesprochen, deswegen ist das hier im Standard auch so schon mal eingearbeitet.
Konsens im HGB-V-Ausschuss?
Ja. An dem Thema werden Sie dann mit dem DS22 im Zweifelsfall auch nochmal vorbeikommen, nur damit das dann im Hinterkopf mit behalten wird. Ja, ansonsten können wir auch noch kurz durch die Begründung gehen. Ich glaube, da kommen ja jetzt keine großen Überraschungen mehr. Das meiste bezieht sich ja auf Änderungen, die im Standard selber passiert sind, außer vielleicht die ehemalige Textziffer B10. Da wurde halt nochmal erörtert, ob hier die Verweise auf das BFH und das Finanzgericht Köln explizit erwähnt werden sollen. Das wurde durch eine Stellungnahme erbeten oder zumindest nahegelegt, was auch an sich grundsätzlich den Entscheidungskriterien der AG und auch von Ihnen ja entsprochen hat. Trotzdem war dann irgendwie die Entscheidung eher dahingehend, dass man diese konkreten Sachverhalte, die ja dann vielleicht auch noch Folgefragen eröffnen und damit weitere Themen hinzuziehen, dann nicht explizit hier erwähnt.
Also wir haben diskutiert, die ursprüngliche Formulierung war, dass wir uns quasi diesen Urteilen anschließen würden. Und das schien uns doch sehr weitgehend zu sein, weil wir diese Urteile auch im Detail vielleicht nicht in der Tragwerte weiter einschätzen können und wir auch das nicht für erforderlich gehalten haben, dass wir nun zur Sinnhaftigkeit dieser Urteile was sagen. Dann gab es eine etwas weichere Formulierung, dann die nächste Eskalationsstufe war, diese Urteile rauszustreichen und das hat dazu geführt, dass die Textziffer eigentlich insgesamt obsolet wurde.
Wenn man den Verweis streichen würde, steht da nichts anderes, was nicht vorne auch schon steht. Ne? Also insofern.
Ansonsten Textziffer B23, da sind auch nur noch ein paar Klarstellung bzw. Anpassung für eine bessere Klarheit. Ich glaube auch die Änderungen, die dann Textziffer B37 bis B40 sind, ist auch einerseits halt auf Ihre Anregung entstanden, andererseits dann auch, glaube ich, selbsterklärend, sodass wir dann eigentlich bei Textziffer B47 wären. Und das stellt halt nur noch mal klar, dass der Sonderfall der Downstream-Merger des Mutterunternehmens auf ein Tochterunternehmen von der Formulierung im Standard als konkreter Textziffer 170 nicht erfasst werden. Und dann noch mal auch der allgemeine Hinweis, dass der Standard keine Regelung zu Unternehmenstransaktionen unter gemeinsamer Beherrschung enthält, da wir das ja so als Sonderthema auch noch für Sie und auch für die AG im Hinterkopf behalten wollten und separat behandeln würden.
Ja, es schien der AG wichtig an dieser Stelle, das mal deutlich zu sagen, weil ansonsten der Eindruck hätte entstehen können, dass bestimmte Textziffern genau diesen Fall zumindest am Rande mit adressieren und so ist es eigentlich klar.
Ja, der Rest sind auch, glaube ich, keine großen Änderungen, sodass ich dann eigentlich durch wäre.
Ja, wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, recht herzlichen Dank, Herr Zimjok, Herr Stiebi.
Sehr gern.
Und wir können damit diesen Tagesordnungspunkt abschließen.
Also würde ich zumindest die Gelegenheit wahrnehmen, im Namen aller Mitglieder des HGB-Fachausschusses dem Arbeitskreis, der den DS 23 vorbereitet hat, allen voran dem Vorsitzenden, dem Herrn Professor Stiebi, aber auch dem Herrn Zimjok vom Staff des DSC und auch dem Paten, dem Herrn Professor Kirsch ganz herzlich zu danken. Ich glaube, das ist wirklich ein ausgezeichneter Standard geworden, von dem ich überzeugt bin, dass die Praxis von profitieren wird. Vielen Dank.
Ja, dann bleibt mir nur, mich im Namen meiner Arbeitsgruppe ganz herzlich zu bedanken. Und Herr Zimjok, Ihren Dank schließe ich gleich mit ein. Und ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei Herrn Zimjok nochmal, weil ich sehr froh bin, dass er uns in dieser Angelegenheit begleitet hat und bei anderen Angelegenheiten hoffentlich auch noch begleiten wird.